Ja, ein Mann war das erste Mal am Karfreitag im Gottesdienst. Er kommt nach Hause, seine Frau fragt ihn, worüber der Pastor gepredigt hat, und er sagt, über Sünde. Und und was hat er gesagt, will die Frau wissen. Und er hat gesagt, er war dagegen. Das war für Karfreitag ein bisschen wenig. Natürlich hat Karfreitag was mit unserer Sünde zu tun. Wir feiern Karfreitag ja nicht, dass Gott nur dagegen ist, sondern im Gegenteil, dass er ja dafür ist, für die Menschen und für uns sozusagen in diesen Riss tritt, von dem wir gerade gesungen haben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das findet man auf einem Altarbild in Weimar, ist von Lukas Cranach, ich glaube dem Jüngeren, gemalt. Und man sieht dort am Kreuz, unter dem Kreuz, Martin Luther, Johannes und auch Lukas Cranach selbst. Die wollten sich damit nicht selber groß machen, sondern deutlich machen, wir stehen unter dem Kreuz wie alle anderen Menschen auch. Karfreitag feiern wir, dass eben Jesus für uns eintritt. Und darum haben sie sich unter das Bild gemalt, auch wir sind Menschen, die Jesus brauchen. Und als Martin Luther einmal so ein Altarbild oder so ein Kreuzgemälde angeguckt hat, soll er so tief bewegt gewesen sein, dass er gesagt hat, mein Gott, für mich, weil ihn das so bewegt hat, dass Gott an unsere Stelle tritt. Warum feiern wir Karfreitag? Warum heißt der eigentlich Karfreitag? Kar ist ein altes, altdeutsches Wort, das bedeutet Trauer oder Wehklage. Es ist also der Trauerfreitag, der Wehklagefreitag, weil wir daran denken, dass Jesus stirbt. Ich lese den Predigtext, er scheint ein bisschen ungewöhnlich, weil Jesus in dem Text noch gar nicht stirbt. Aber es ist ein Bild für das, was ich uns mitgeben möchte. Wir lesen aus Markus 15, die Verse 6 bis 15. Da heißt es, nun war es Brauch, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Einer der Gefangenen zu dieser Zeit war Barabbas, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen des Mordes überführt worden war. Eine große Menschenmenge bedrängte nun Pilatus und bat ihn, wie üblich, einen Gefangenen freizulassen. Soll ich euch den König der Juden freilassen? Fragte Pilatus. Denn Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Doch nun hetzten die obersten Priester das Volk dazu auf, die Freilassung von Barabbas statt von Jesus zu fordern. Wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus sie, was soll ich dann mit diesem Mann tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien, kreuzige ihn. Warum? Fragte Pilatus. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn. Da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barabbas frei. Er ließ Jesus auspeitschen und übergab ihn dann den römischen Soldaten zur Kreuzigung. In dieser Geschichte war Jesus schon die ganze Nacht verhört worden vom Hohen Rat, die ihn also zu Fall bringen wollten. Er hat wahrscheinlich wenig oder gar nicht geschlafen. Pilatus erkennt, dass diese ganze Geschichte nicht sauber ist, dass eigentlich Neid das Motiv ist der Schriftgelehrten. Und er versucht sogar noch, Jesus eine Tür zu bahnen, wie er frei werden kann. Es gab eine Praxis, die manchmal angewandt wurde, dass man einen politischen Gefangenen freiließ und dafür jemand also freilassen konnte, Amnestie gewähren konnte. Und wisst ihr, Pilatus hat sich wahrscheinlich an diesem Morgen gedacht, die Wahl ist ja relativ klar, ne, da stelle ich einen hin, ein Barabbas, ein Mörder, wegen Aufruhr verurteilt, und dann stelle ich daneben Jesus, an dem eigentlich niemand etwas finden kann, der niemand etwas getan hat, der Menschen eher Gutes getan hat. Und er stellt die Menschen vor die Wahl. Aus seiner Sicht ist die Wahl klar, aber Alexander Hirsch hat die Wahl einmal so beschrieben, wer soll freigelassen werden? Der Unschuldige, der Heiler, der Friedefürst oder doch lieber der Schuldige, der Mörder, der Terrorist? Man sollte das für keine schwere Entscheidung halten. Und dann kommt es doch, das Unfassbare geschieht und die Menschen wählen Barabbas anstelle von Jesus. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, wie schräg diese Geschichte ist. Und ich möchte uns heute so mitnehmen auf diese Frage Jesus oder Barabbas. Und ich möchte zwei Aspekte, zwei Fragen aufgreifen, die wir anschauen. Einmal geht es in dieser Geschichte um die Wahl des Lebenskonzeptes. Wenn man zwischen beiden Personen wählen muss, ist ja gut, wenn man über beide was weiß. Über Jesus haben wir schon was gehört, vermutlich. Aber den Barabbas kennt man nicht so richtig. Schauen wir einmal, wer es war. Wir erfahren in unserem Text, er war ein Aufrührer, der sogar Leute ermordet hat. Ein Revolutionär. In Lukas 23, im Paralleltext, da gebraucht Lukas ein griechisches Wort. Das wird eben benutzt für Revolutionäre. Das benutzt Flavius Josephus, ein Geschichtsschreiber der Juden. Der hat das beschrieben, um damit die Zeloten zu beschreiben. Zeloten war eine Widerstandsbewegung, die die Römer aus dem Land treiben wollte. Also man geht davon aus, dieser Barabbas war ein Zelot, ein Widerstandskämpfer. Aber das waren nicht nur Widerstandskämpfer, sondern die waren auch hochreligiös. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass die meisten Zeloten politisierte Pharisäer waren, also Menschen, die sich ganz besonders Gott nahe standen, weil die wollten, wenn sie die Römer vertreiben, das Reich Gottes auf Erden bauen. Die Römer müssen weg, dann ist alles wieder in Ordnung. Das war ihr Denken. Wie heute auch, Schwarz-Weiß-Denken ist für viele Leute am einfachsten. Hat aber noch nie funktioniert, damals auch nicht. Aber das ist ihre Überzeugung. Und die Zeloten waren bereit, für ihre Überzeugung bis in den Tod zu gehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, da sieht man das in der Gänze. Das ist die Festung Masada am Toten Meer. Als die Römer 70 nach Christus Jerusalem zerstört haben, haben sich die Zeloten zurückgezogen nach Masada. 1000 Zeloten lebten auf diesem Berg. 8000 römische Soldaten sind gekommen. Man kann sich vorstellen, die Belagerung ist schwierig. Aber die Römer waren nicht dumm, die haben nicht einfach angegriffen, die haben eine Rampe gebaut. Und als die Zeloten merkten, dass ihr Kampf verloren ist, dass die Römer davor sind, die Festung einzunehmen, sind alle 1000 Zeloten in den Freitod gegangen. Die haben sich alle umgebracht, bevor sie von den Römern gefangen nehmen werden konnten. So radikal haben sie gedacht, lieber tot, als in einem römischen Gefängnis sitzen. Beim Barabbas hat es nicht geklappt, der sitzt im Gefängnis. Aber so denken sie. Das Interessante für den Pilatus, diesen Gouverneur oder Statthalter ist, der muss jetzt sozusagen wählen. Und der kennt sich in jüdisch-religiösen Fragen nicht so gut aus. Der ist ja Römer, der kennt mehr die römische Götterwelt. Und eigentlich waren zwischen Barabbas und Jesus gab es einige Parallelen, die man so vielleicht gar nicht gemerkt hat. Ich habe sie euch mal mitgebracht, wenn du einmal weiterklickst. Auch Jesus stand wegen Aufruhr vor Gericht. Das haben ihm auf jeden Fall seine Feinde vorgeworfen. Wir lesen das in Lukas 23. Sie brachten ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Sie sagen, Jesus sei auch ein Revolutionär. Beide sind hochreligiös. Der Pharisäer, der versucht ja, Gottes Reich auf Erden zu richten. Und Jesus predigt das Evangelium. Aber ihm liegt auch daran, dass Menschen mit Gott versöhnt werden. Beide wollen ihr Volk retten. Beide haben das Anliegen, ihrem Volk Gutes zu tun. Und das ist schräg an der Geschichte. Beide heißen ähnlich, fast gleich. Denn Barabbas, der aramäische Name, bedeutet übersetzt Sohn des Vaters. Jesus war auch ein Barabbas. Er nennt sich selber Sohn des Vaters und in Markus 14 spricht er von Gott als Abba, lieber Vater. Und wenn man ältere Texte liest, stellt man fest, dass der Barabbas wie mit Vornamen hieß, man kann es kaum glauben, der hieß genauso wie Jesus mit Vornamen, Jesus Barabbas. Da steht also Jesus Barabbas und Jesus Christus. Und jetzt muss also der Pilatus damit umgehen, stellt sie zur Wahl. Wisst ihr, das Interessante ist, obwohl beide Menschen für manche ähnlich sind, sie vielleicht verwechselt hätten werden können, kann man nicht sagen, dass sie nicht unterschiedlicher waren, als es ging. Ich habe euch das mal gegenübergestellt. Der Barabbas, der wählte den Weg der Macht. Denn Barabbas war der Meinung, man muss sein Heil zum einen selber arbeiten. Man muss als Pharisäer alle Gesetze halten, fromm sein. Jesus auf der anderen Seite weiß, man kann sein Heil nicht verdienen. Er ist extra gekommen, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Wir lesen von Barabbas, der will Gottes Reich durch Gewalt aufbauen. Sein Konzept ist Stärke und Macht. Durch Gewalt Gottes Reich herbeiführen. Jesus, der will Gottes Reich durch sein liebendes Handeln herbeiführen. Der handelt vollkommen anders als Barabbas. Von Barabbas erfahren wir, der schreckt auch von einem Mord nicht zurück. Um seine Ziele durchzusetzen, ist er sogar bereit, Römer zu töten, weil das sind ja Besatzer, Feinde. Und was macht Jesus? Während Barabbas tötet, wo Jesus hinkommt, werden Menschen gesund, heil, erleben Menschen Liebe und Annahme. Jesus handelt vollkommen anders. Der eine verspricht irdische Befreiung. Wenn die Römer weg sind, wird es euch gut gehen. Dann ist unser Land wieder in Ordnung, dann kann Gott herrschen. Und Jesus verändert nicht die Verhältnisse, nicht in erster Linie, sondern die Menschen. Also er steckt nicht nur Menschen in einen neuen Anzug, der macht die Menschen neu. Der verändert Menschen innerlich, dass sie anders leben können. Der Barabbas, der sucht Gesinnungsgenossen, Menschen, die sind wie er, Freiheitskämpfer, die genug haben von den Römern. Und Jesus sucht keine Leute, die ihm helfen können, die ihn unterstützen, sondern er sucht verlorene Söhne, verlorene Töchter. Darum ist Jesus gekommen. Der sucht Menschen, die Hilfe brauchen, nicht Menschen, die sich stark wähnen. Auf der einen Seite der Barabbas, einmal weiter noch, der ist ganz Mensch. Achso, das, Entschuldigung, habe ich vergessen. Der Barabbas ist ein Mann der Vergeltung. Er will eben Recht schaffen, indem er sich rächt. Und Jesus ist ein Mensch der Vergebung. Und dann das Letzte, er ist ganz Mensch, der Barabbas, ich hatte vorher eins übersprungen. Und Jesus ist ganz Mensch und gleichzeitig ganz Gott. Man sieht, verschiedener können die Leute eigentlich nicht sein, denn der Barabbas, der stirbt und der bleibt tot bis zum Endgericht. Und Jesus wird durch seine Auferstehung an Ostern der Erste aus den Toten sein. Also ich möchte das mal so zusammenfassen. Karfreitag stellt uns Menschen sozusagen vor eine Entscheidung. Welchen Weg wählen wir Menschen? Welches Lebenskonzept wähle ich? Nehme ich so den Weg der Macht und der Selbstgerechtigkeit wie Barabbas? Versuche ich selber, mir vor Gott Ansehen zu verschaffen, das zu verschaffen, was ich brauche? Oder bin ich also jemand, der seine Rettung selbst verdienen möchte? Goethe schlägt das vor im Faust, im Tragödie zweiter Teil. Da kommen Engel und sagen dem Faust, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist Selbsterlösung. Ne? Streng dich an, dann kannst du den Himmel verdienen. Das ist das Konzept auf der einen Seite für die Barabbas im Prinzip. Ja, ein Typos ist ein Bild. Oder schließe ich mich auf der anderen Seite eben dem Weg von Jesus an, der den Weg der Liebe geht, der Stellvertretung für uns. Und Karfreitag stellt uns, also mich und dich, vor die Frage, für wen entscheide ich mich? Möchte ich so leben, mir das selber erarbeiten? Da muss ich auch mit den Konsequenzen leben oder bin ich bereit, Jesus anzunehmen als der, der den Weg der Liebe geht? Damit komme ich zu dem zweiten Gedanken, das Angebot der Stellvertretung. Jetzt wird es irgendwie theologisch interessant. Der Barabbas ist wahrscheinlich nicht zum Glauben gekommen. Also in den Geschichten danach wird er wieder irgendwann bei einem Aufstand getötet. Man weiß es aber nicht. In der Bibel erfährt man nicht mehr viel von ihm. Aber er ist trotzdem ein Bild für das, was jetzt geschieht, ein Typus in zweifacher Hinsicht. Denn Barabbas, ich habe ja gesagt, heißt übersetzt Sohn des Vaters. Du und ich, wir alle sind Barabbasse, Söhne und Töchter von dem irdischen Vater und einer irdischen Mutter. Aus biblischem Denken sind wir damit Kinder unserer menschlichen Väter und damit Kinder Adams. Wir gehören in die Linie Adams. Paulus wird einmal schreiben in Römer 5, Vers 12, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod ergriff alle, weil sie sündigten. Das ist das, was Menschen so als Erbsünde bezeichnen. Wir sind alle als Nachfahren Adams gefallene Kreaturen, die in sich tragen, unwahrscheinlich Gutes zu tun und manchmal erschreckend böse Dinge zu machen, wo man sich manchmal über sich selber wundert. Seit Adam und Eva sind alle letztlich Sünder und von Gott irgendwie getrennt, verloren. Dann gibt es natürlich verschiedene Grade der Sünde, aus menschlicher Sicht auf jeden Fall, ne, wo man sagt, so wie der oder die bin ich nicht. Zum Beispiel, manche würden sagen, die Prostituierte, der Lügner, der Mörder, die schaffen den Standard Gottes nicht. Aber uns geht es genauso. Wisst ihr, aus unserer Sicht mag der eine vielleicht ganz weit unten sein mit seinem Scheitern und wir gucken auf diesen Menschen herab, vielleicht so tief wie es geht auf dem Erdboden. Wir sind vielleicht auf einem Berg und fühlen uns überlegen. Aber jemand hat gesagt, der Weg zu den Sternen ist trotzdem noch unwahrscheinlich weit und weder du noch der können das von sich aus erreichen, aus eigener Macht erreichen. Auch dein Lebensstandard, mein Lebensstandard geht an dem vorbei, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat. Wir scheitern am Maßstab Gottes genauso wie der Barabbas. In Römer 3, da sagt Paulus in der Argumentation mit Juden, die ihm eben sagen, warum er unter Juden missioniert, und dann sagt er in Römer 3, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. So beschreibt Gott uns Menschen. C.S. Lewis, der Philosoph, der hat es so geschrieben, was war das für ein Loch, in das sich der Mensch gebracht hatte? Grube, muss man vielleicht übersetzen. Er hatte versucht, sich selbstständig so zu machen, so zu tun, als gehöre er sich selbst. Mit anderen Worten, der gefallene Mensch ist nicht einfach ein unvollkommenes Geschöpf, das verbessert werden muss. Er ist ein Rebell, der seine Waffen niederlegen muss. Sünde heißt, wenn ich Sünder bin, dass ich meine, besser Bescheid zu wissen als Gott und das durch mein Leben sozusagen beweise. Aber dieser Weg zur Selbstgerechtigkeit funktioniert nicht. Auf jeden Fall aus Gottes Sicht ist es etwas, was nicht klappt. Der Barabbas ist uns noch ein weiteres Sinnbild, denn der ist ein Gefangener, der freikommt, weil ein Unschuldiger für ihn stirbt. Selbst Pilatus muss ja sagen, ich sehe keine Schuld an ihm. Aber es ist das, an was wir an Karfreitag denken. Der unschuldige Jesus geht ans Kreuz, damit Menschen, die schuldig sind, an ihrer Sünde frei werden können. Paulus hat so formuliert in 2. Korinther 5, Gott hat den, der keine Sünde hatte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in die Gerechtigkeit Gottes werden können. Also ein Tausch findet statt. Seliger Tausch, fröhlicher Wechsel, hat Luther das genannt. Gott bekommt meine Ungerechtigkeit, ich bekomme Gottes Gerechtigkeit zugesprochen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Im Mittelalter gab es in Adelshäusern, wenigstens in manchen, den sogenannten Prügelknaben. Die Könige haben ihre Kinder meistens nicht selber erzogen, sondern Diener. Und wenn jetzt der Prinz oder die Prinzessin was falsch gemacht hat, hat der Diener sich gehütet, den Prinz oder die Prinzessin zu schlagen. Das hat man nicht getan. Dafür gab es Prügelknaben. Das waren Leute, die sind mit den Prinzen und Prinzessinnen aufgewachsen, die lebten mit denen zusammen, die hatten eine enge Bindung. Aber wenn der Prinz oder die Prinzessin was falsch gemacht haben, wo man dachte, das muss bestraft werden, hat nicht der Prinz die Prügel gekriegt, sondern der Prügelknabe. Der wurde dann hervorgeholt. Und der musste sozusagen stellvertretend für den Prinz oder die Prinzessin die Prügel einstecken. Das war für den Prinzen oder die Prinzessin meistens trotzdem nicht einfach, weil die waren ja mit ihnen zusammen aufgewachsen. Die waren teilweise befreundet oder wenigstens, die hatten eine Beziehung zu den Menschen. Das hat ihnen hoffentlich auch ein bisschen wehgetan, aber ungerecht war es ja trotzdem. Der die Strafe gemacht hat, bekommt sie nicht. Der Prügelknabe muss sie einstecken. Und wisst ihr, wenn wir heute Karfreitag feiern, passiert genau das Gegenteil. Da ist es der König, der die Prügel einsteckt und die Diener und Knechte frei ausgehen dürfen. Da wird das auf den Kopf gestellt. Da sagt Jesus, ich nehme die Strafe auf mich, damit du frei sein kannst, damit ich frei sein kann. Jesus wird quasi zum Prügelknaben und trägt die Strafe für unsere Schuld. Dietrich Bonhoeffer, der hat mal ein Gedicht geschrieben, das heißt Ecce Homo, das heißt, seht, welch ein Mensch. Und einen Auszug davon lese ich euch jetzt. Da schreibt er: Ecce homo, seht, welch ein Mensch. In ihm geschah die Versöhnung der Welt mit Gott. Nicht durch Zertrümmerung wird die Welt überwunden, nicht durch Ideale, Programme, nicht Gewissen, Pflicht, Verantwortung, Tugend. Am Leibe Jesu Christi tobt sich die Welt aus. Der Gemarterte aber vergibt der Welt ihre Sünde. So geschieht die Versöhnung. Ecce homo, seht, welch ein Mensch. Jesus Christus, der ohne Sünde ist, muss am Kreuz sterben und Barabbas, der Mörder, kommt frei. Eigentlich unvorstellbar. Stellt euch das vor, der Barabbas sitzt wahrscheinlich noch im Gefängnis und dann hört er draußen ein Aufruhr, er weiß nicht genau, was es ist. Plötzlich hört er Schritte, die an seine Zellentür kommen. Er hört das Klimpern von dem Schlüssel in seinem Schloss. Und dann denkt der Barabbas wahrscheinlich an diesem Morgen, jetzt ist meine Zeit gekommen, jetzt werde ich zur Hinrichtung geführt. Die holen mich ab, mein letztes Stündlein hat geschlagen, die Tür geht auf. Und dann sagt der Soldat zu ihm, komm mit, du bist frei. Jesus von Nazareth stirbt an deiner Stelle, du darfst gehen. Eine unwahrscheinliche Geschichte. Eigentlich kann das gar nicht sein. Und was macht der Barabbas? Der diskutiert jetzt nicht und sagt, habe ich ja nicht verdient, habe nichts erarbeitet, kann ich doch nichts dafür. Der nimmt die Gelegenheit beim Schopfe und verschwindet. Das ist auch das Letzte, was man von ihm hört. Apostelgeschichte 13 wird er nur noch mal erwähnt als Mörder. Er handelt nicht so, wie wir Menschen oft handeln. Wenn Gott uns gnädig sein will, dann fangen wir an zu argumentieren. Aber ich habe ja gar nichts für getan. Ich möchte das selber irgendwie was beitragen. Da ist doch sicher ein Haken an der Gnade. Wer verschenkt denn etwas, ohne was dafür zu wollen? Manche tun sich schwer damit, das einfach anzunehmen und Danke zu sagen. Warum ist das so schwer? Weil wir Menschen stolz sind. Weil es uns manchmal schwer fällt, einzugestehen, dass wir ohne Gott, ohne Jesus nicht zurechtkommen. Ist ja eins der schwersten Dinge im Leben, ist einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Ich kenne Menschen, bevor die Hilfe sagen können, gehen die lieber kaputt. Das kriegen die nicht über die Lippen. Da sind die zu stolz für. Wie dumm, muss man eigentlich sagen, wie dämlich, wenn jemand einem helfen will und man so vehement sagt, ich möchte das nicht haben. Heute stehen wir hier 2000 Jahre nach dem Ereignis. Und immer noch steht für uns die gleiche Frage im Raum, Jesus Christus oder Jesus Barabbas? Wen willst du haben? Willst du auf dem Weg der Selbsterlösung, also versuchen, dir selber den Weg zu Gott freizukämpfen, oder bist du bereit, wie Barabbas, der ein Typus ist, sich das einfach zu schenken zu lassen, anzunehmen und loszugehen? Karfreitag ist vor allem eine Einladung Gottes zum Leben. Gott stirbt, Jesus stirbt, damit du und ich leben können. Darum, so traurig das ist, ist es auch schön, weil Gott uns die Hände ausstreckt, auch am Kreuz, und sagt, so sehr liebe ich dich, dass ich, meine Arme sind weit ausgestreckt, du darfst nach Hause kommen. Ich weiß nicht, ob wir verstanden haben heute immer noch, was das bedeutet. Luther hat ja geschrieben, für mich. Ich habe zum Schluss einen Erzählung von einem Jungen, eine englische Novelle, wo ein Junge, Bruce heißt, der das erste Mal in einem Gottesdienst ist, er war noch nie in der Kirche. Die Atmosphäre nimmt ihn gefangen, die Gebete machen ihn aufmerksam. Er hört, wie der Prediger von einem Mann redet, dem heiligsten und wundervollsten Menschen, den er je erlebt hat. Der Prediger erzählt, wie Jesus Menschen gesund gemacht hat, wie er Menschen vergeben hat, wie er sogar Tote auferweckt hat. Er hat erzählt, wie Jesus Menschen Hoffnung gegeben hat, die keine Hoffnung mehr hatten. Und hat Menschen auch gezeigt, wie sie neu werden können, wie sie anders leben können. All das hat dieser Junge gehört. Und dann erzählt der Pastor weiter, dass es Menschen gab, die damit nicht einverstanden waren, die Jesus getötet und ans Kreuz gebracht haben. Und dass Jesus aber nicht tot geblieben ist, sondern wieder auferstanden ist und mitten unter uns lebt. Dann ist der Gottesdienst zu Ende. Die Kindersitterin geht schon raus und stellt dann fest, dass der Junge noch nicht mitgekommen ist, geht wieder rein Und dann sitzt dieser Junge in der Kirche und ist vollkommen ergriffen von dem, was er von Jesus gehört hat. Und er wundert sich darüber, dass die anderen Leute in der Kirche angesichts des erstaunlichen Ergebnisses einfach so weggehen. Als wäre es ganz selbstverständlich. Und der Kleine saß da und hat geweint und war ganz traurig über die Geschichte, die er gehört hat. Und dann sagt die Kindersitterin zu ihm: Bruce, das musst du dir nicht so zu Herzen nehmen. Die Leute denken sonst, du seist seltsam. Karfreitag dürfen wir seltsam sein. Wir dürfen traurig sein, dass Jesus gestorben ist. Wir dürfen die Botschaft Jesu zu Herzen nehmen. Wisst ihr, wenn wir Jesus auf Golgatha, das war ja der Berg, auf dem das Kreuz stand, betrachten, dann ist das kein theologisches Prinzip. Also das auch, aber es ist nicht nur ein theologisches Prinzip. Denn da stirbt ja Jesus für uns. Und wir sollten nicht nur mit dem Kopf nicken, sondern das wirklich nochmal in unser Herz sacken lassen. Wisst ihr, das darf das Herz berühren. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht von Matthias Grünewald. Wir kennen alle das Bild, wo er auf dem Johannes mit dem Finger auf Jesus zeigt. Das ist das andere von dem Altar. Da sieht man Jesus am Kreuz. Und das wollen wir einfach einen Moment mal anschauen und uns überlegen, was das für uns bedeutet. Wir Christen glauben, der an dem Kreuz ist Gottes Sohn. Und du und ich, wir haben mit dafür gesorgt, dass er da hingekommen ist. Dort stirbt Gott nämlich für uns, durch uns und an uns. Und das darf man wirklich auch nochmal so im Herzen wirken lassen. Wie lieb Gott hat, wie tief muss Gottes Liebe sein, haben wir am Anfang gesungen. Wisst ihr, die Geschichte endet so: am Karfreitag scheint Barabbas der Gewinner gewesen zu sein. Der Mörder geht frei nach Hause, der Unschuldige stirbt am Kreuz. Aber wir Christen wissen, Karfreitag muss man immer von Ostern her sehen. Und an dem Tag wurde der Barabbas zu einer Fußnote in der Geschichte. Wir erfahren von ihm nichts mehr. Jesus hingegen, der auferstandene Herr, wird zum Mittelpunkt der Heilsgeschichte, zum Mittelpunkt unserer Kirche, aller Kirchen, die sich an Jesus Christus ausrichten, ist er der Mittelpunkt. Und zum Schluss möchte ich uns einladen, einzustimmen in den großen Jubel der Offenbarung. Da heißt es, Offenbarung 5, Vers 13, und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass die Geschichte von Barabbas so ein Typus, so ein Bild ist, wie du mit uns Menschen umgehst. Ja, wenn du am Kreuz stirbst, daran denken wir ja heute, dann tust du das aus Liebe zu den Menschen, zu uns. Deine Arme sind weit ausgestreckt und du lädst auch heute noch ein, dass wir umkehren dürfen, deine Kinder werden dürfen. Und wir danken dir, ja, dass du auch für meine Schuld, für unsere Schuld gestorben bist, dass du uns aber deine Gerechtigkeit schenkst, dass wir Menschen sind, die etwas bekommen, was ihnen eigentlich gar nicht zusteht, weil du bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Und dafür wollen wir dich loben und preisen, wie wir es gerade gehört haben. Wir wollen dankbar sein. Hilf uns, dass wir das nicht einfach so selbstverständlich nehmen, dass es uns noch bewegt, dass es noch unser Herz anrührt, so wie der Junge vielleicht in diesem Gottesdienst, dass wir uns einfach nochmal neu in Frage stellen lassen und ja, dass wir dankbare Herzen und dankbare Gesinnung haben dürfen. Wir wollen dich loben und dich preisen. Amen.